Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind mitten in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Wir haben bereits 4 der 7 Sendschreiben angeschaut und kommen heute zu dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Und das ist eigentlich das einzige Sendschreiben, was nicht wirklich viel Positives hat, sondern eher nur schlecht und negativ und vorwurfsvoll ist. Aber wir schauen uns das jetzt mal genauer an und gucken mal, was es mit uns zu tun hat, beziehungsweise was wir daraus ziehen können. Wir sind in Offenbarung 3 ab Vers 1 und ich lese die Verse vor. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wie gesagt, schon beim Lesen merkt man, da fehlt der erste Satz, der bei den anderen steht, ich kenne deine Werke, die wie standhaft du bist oder was auch immer. In dem Fall gibt es dieses nicht, sondern es geht eher gleich los mit einem Vorwurf. Aber was mir auffällt, und das hatte ich in den letzten Malen auch immer wieder gesagt, der erste Satz, wie Jesus sich beschreibt als derjenige, der es sagt, ist in dem Fall derjenige, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Also hier ist ein Bezug auf den Heiligen Geist und auf Jesus, der die Gemeinden bzw. die Gemeindeleiter, das waren ja die Sterne, diese Engel der Gemeinden, die er in der Hand hat. Das heißt, hier geht es vielleicht, spricht derjenige darum, der erstens ein Herz hat für die Leitung und für die Gemeinde und eben der den Heiligen Geist hat und deswegen alles kennt und erkennt. Weil darum geht es ja in dieser Gemeinde. Was ist nämlich das Problem? Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das heißt, eigentlich lebt Sardes als eine Gemeinde, die sagt, wir haben das Leben. Wir sind Nachfolger Gottes, Nachfolger Jesu und wir haben Leben in uns. Nach außen hin stimmt das wahrscheinlich und wenn man von außen drauf guckt, würde man sagen, das ist so. Aber Jesus, der eben mit den Augen Gottes, mit den Augen des Heiligen Geistes tiefer schaut, sagt, nein, du bist tot. Das heißt, du bist innerlich tot, auch wenn du nach außen hin gesund aussiehst. Es geht also darum, Form gegen Geistbegegnung, so habe ich das genannt. Man könnte vielleicht sich vorstellen, diese Gemeinde ist sehr stark ritualisiert worden oder hat sich sehr stark auf Riten und auf Äußerlichkeiten bezogen und reduziert. Das heißt, wir machen den Gottesdienst richtig, wir machen die Liturgie richtig, wir lesen die Bibel, wir legen auch die Bibel gut aus, aber es findet keine wirkliche Begegnung im Herzen statt und es findet vor allem, das ist der entscheidende Punkt, keine Veränderung statt innerlich, sondern nach außen hin ist alles gut, nach innen stinkt es, könnte man sagen. Was mir da einfällt, sind die Pharisäer, die Jesus sehr stark kritisiert. Nach außen hin war alles in Ordnung. Sie haben gefastet, sie haben den Zehnt gegeben, sie haben die Bibel gekannt, sie haben den Sabbat gehalten. Aber innerlich im Herzen waren sie tot. Warum? Weil sie keine Beziehung zum Vater und zu Gott hatten, sondern vieles aus Gesetzlichkeit, aus innerem Antrieb, aus Egoismus, vielleicht sogar manchmal auch aus ich möchte gesehen werden, ich möchte besonders fromm sein, Motivation raus und eben nicht aus Beziehungsgründen. Und ich glaube, das ist das Problem von dieser Gemeinde. Das, was sie tut, passiert nicht aufgrund von Beziehung zu Gott, sondern aufgrund von eigensüchtigen, eigenen Motivationen. Zumindest bringen sie kein Leben hervor. Und der Aufruf von Jesus ist, werde wach. Also wach auf, du bist eingeschlafen. Dein Handeln ist eben schläfrig geworden, nicht lebendig. Wach auf und jetzt stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Jetzt könnte man zum einen denken, vielleicht geht es um die Geschwister in der Gemeinde, also sprich, weckt euch gegenseitig auf. Ich glaube aber, dass es hier um mehr geht. Der Auftrag der Gemeinde ist, die Menschen außerhalb der Gemeinde zu stärken, weil die sind im Begriff zu sterben. Also wach auf, werde selber wieder lebendig, damit du diejenigen, die eben nicht lebendig sind, die das Leben nicht kennen, die keine Beziehung zu Gott haben, dass du die auch lebendig machst und sie stärkst, damit sie eben nicht sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Also wach auf, denn du hast noch nicht wirklich in deine Position gefunden, wie du sein solltest. Ich glaube, hier geht es nicht so arg immer um Tun. Das war ja bei den anderen Gemeinden, heißt auch immer deine Werke und so. Natürlich geht es um ein Handeln, aber es geht nicht so arg um Werksgerechtigkeit, sondern es geht darum, dass Werke, wenn man jetzt an den Jakobusbrief denkt, Werke ein Ausdruck sind von Glauben und von der Beziehung zu Gott. Das heißt, dein Handeln basiert auf deiner Beziehung zu Gott und auf deiner Liebe, wie stark du Gott gefallen möchtest und wie stark du erkannt hast, was ihm gefällt. Entsprechend verändert sich dein Verhalten und da sind wir aufgerufen, vollendet zu werden, also wirklich uns ganz dem Willen Gottes auszuliefern. Und offensichtlich hat die Gemeinde von Sardes das nicht geschafft und überhaupt nicht geschafft. Ich meine, die Frage ist, ob wir das überhaupt in der Vollendung und Vollkommenheit schaffen werden. Aber es geht offensichtlich darum, dass die Beziehung, die Grundlage dafür geschaffen werden soll. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Wie haben sie denn empfangen und gehört? Ich meine, was ist der Start des Evangeliums? Was ist der Start von einem Leben mit Jesus? Es ist die Erkenntnis, dass man vor Gott nicht gerecht sein kann. Es ist die Erkenntnis, dass man sich selber nicht gerecht machen kann. Und ich kann tun und machen, was ich will. Ich kann so fromm und so toll sein, wie ich will. Vor Gott werde ich unterm Strich dennoch nicht gerecht. Das heißt, das ist der Beginn. Und dann stelle ich fest, dass Jesus für mich alles getan hat. Und mit Glauben empfange ich diese Gnade und dieses Geschenk und fange jetzt eben an, diesen Jesus, der mich so sehr liebt und seinen Vater zu lieben und zurückzulieben und entsprechend mein Verhalten ihnen zuliebe zu verändern. Nicht um was zu verdienen, sondern einfach aus Dankbarkeit. Und das ist der Anfang gewesen. Und deswegen sagt hier Jesus der Gemeinde von Sardes, denke daran, tue Buße, also kehre um praktisch zu dem, was der Anfang war. Besinn dich wieder neu auf das Werk, was Jesus für dich getan hat, besinn dich wieder neu auf die Liebe Gottes, die dir entgegengekommen ist, damit du wach wirst und lebendig wirst und dich eben auch frei machst von dieser, sage ich mal, Frömmigkeit, die keine Beziehung zu Jesus und zu Gott hat. Der zweite Teil von Vers 3 ist interessant und da bin ich drauf gestoßen, als ich mich ein bisschen mit Sardes auseinandergesetzt habe. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich komme. Bei dieser Vers sagt Jesus selber, wachet, denn Gott, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht und wir werden die Stunde nicht kennen. Aber für die Stadt Sardes hat es eine besondere Bedeutung. Es gibt nämlich ein Ereignis in der Geschichte, wo die Stadt eben nicht gewacht hat und deswegen erobert wurde. Das war im 6. Jahrhundert vor Christus. Da führte Kyros, der Perserkönig, Krieg gegen Lydien und Sardes war die Hauptstadt, glaube ich, oder zumindest eine große Stadt in Lydien. Und er konnte die Stadt nicht einnehmen. Und nur weil ein Soldat unbedacht war beim Rückzug und so einen Geheimgang preisgegeben hat, konnte Kyros in die Stadt eindringen. Und er hat diesen Geheimgang eben benutzt. Und weil Sardes nicht damit gerechnet hat, dass der Feind durch diesen Geheimgang kommt, waren sie nicht auf der Hut. Sie haben die Wachen nicht aufgestellt gehabt und so weiter. Und deswegen ist der Aufruf, wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen, ein geschichtliches Ereignis. Das haben sie erlebt in ihrer Geschichte. Sie haben nicht gewacht und wurden so erobert und die Stadt wurde so zerstört. Also deswegen glaube ich, dass es nicht nur ein Ausspruch von Jesus aus den Evangelien ist, der hier aufgenommen wird, sondern eben auch ein geschichtliches Ereignis, was in den Menschen von Sardes sofort Erinnerungen hochruft oder zumindest eine Geschichte in ihnen wachruft. Das heißt, Jesus kommt unerwartet und wir sollten wachen, oder Sardes sollte wachen, aber das gilt ja für uns auch, wir sollen wachen, weil Jesus eben unerwartet kommt. Und er soll uns eben nicht tot finden, sondern lebendig. Und nochmal, lebendig bedeutet, in Beziehung zu sein mit ihm, wach zu sein in der Beziehung, eben nicht durch äußerliche Riten und durch Schöntuerei und Frömmigkeit irgendwie innerlich tot zu sein. Das Ganze führt dann Jesus weiter aus und sagt, du hast einige wenige Namen in Sardes. Also ich finde interessant, wie das ausgedrückt wird. Hier wird nicht von einigen Menschen gesprochen, sondern von Namen. Was drückt das aus? Es drückt aus, dass Gott, Jesus, Menschen individuell sieht, nämlich mit Namen. Also das heißt ja speziell auf Personen bezogen. Wirklich persönliches Anreden des Jesus, das zeigt, dass es hier um Beziehung geht. Es gibt einige Menschen, die ich mit Namen kenne und die mich kennen, so übersetze ich das nun mal, und die ihre Kleider eben nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Hier kommt dieses Bild der Kleider, das kommt in der Offenbarung an anderen Stellen auch nochmal vor. Und was bedeutet das? Ich meine, Kleider sind Dinge, die wir anhaben und die sich beschmutzen durch das, was wir tun oder eben nicht tun. Und ich glaube, dass deswegen reine Kleider auch damit was zu tun haben mit den Taten, mit den Dingen, wie wir handeln. Das ist so vielleicht das Symbol. Das heißt, weiße Kleider bedeutet, dass das Handeln gut ist und auf einer guten Art und Weise so, wie es Gott gefällt und eben unreine Kleider oder verschmutzte Kleider sind eben Taten und Handlungen, die uns beschmutzen im Sinne Gottes. Und wenn hier eben Menschen sind, die ihre Kleider nicht befleckt haben, dann bedeutet das, dass sie ihre Beziehung zu Jesus gehalten haben, dass sie sich nicht hingegeben haben in schlechtes Verhalten. Das hat man von den anderen Städten ja schon gehört. Unreinheit, Götzen, Opfer, sexuelle Ausschweifungen zum Beispiel, sondern die eben ihr Leben Jesus ausgeliefert haben und nach seinem Willen gefragt haben und sich entsprechend auch verhalten haben. Und die Folge ist, dass sie eben mit Jesus wandeln, so steht das hier. Und auch da, finde ich, gibt es ein paar Parallelen im Alten Testament. Noch bevor es das Gesetz gab, gab es Menschen, die im Sinne Gottes als gerecht bezeichnet wurden und besonders behandelt wurden. Zum Beispiel finden wir da in 1. Mose 4 den Henoch. Und Henoch ist nicht gestorben, sondern er wurde hinweggenommen. Und das einzige Kriterium, was ihn unterscheidet von den anderen Menschen, ist, er wandelte mit Gott. Dasselbe Urteil wird über Noah ausgesprochen. Die ganze Menschheit war verderbt und sündig. Und Noah wandelte mit Gott. Und deswegen wurde er ausgesucht, die Arche zu bauen und gerettet zu werden aus dem Gericht. Das heißt, mit Gott wandeln, ne? Ich gehe mit jemand, so hieß es früher in meiner Jugend, wenn ich mich mit jemandem befreundet habe, wir gehen zusammen. Das heißt, wir gehen nebeneinander zusammen in die gleiche Richtung. Das bedeutet auch, mit Gott zu wandeln, mit Jesus zu wandeln, zusammen als Freunde in eine Richtung zu gehen, in eine Richtung zu schauen. Das ist ein Kriterium, das ist ein Wert, den Jesus hat. Und er sagt, sie sind es wert, mit mir zu gehen. Warum? Weil sie sich eben mir anvertrauen, weil sie eine Beziehung zu mir haben. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Also wer da dran bleibt und wer sich der Versuchung widersetzt, innerlich tot zu werden durch Riten, durch Religiosität, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Auch hier nicht ich muss meine Kleider weiß machen, sondern ich werde mit weißen Kleidern angezogen, bekleidet von Jesus. Er schenkt mir die Gerechtigkeit. Er schenkt mir letztendlich die Reinheit, die ich brauche. Und dann wird mein Name nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das ist natürlich Bezug auf das letzte Gericht. Das heißt, wenn Jesus unseren Namen im letzten Gericht nennt und bekennt, dann werden wir nicht gerichtet, dann werden wir durch das Gericht hindurchkommen und unser Name steht eben im Buch des Lebens. Das ist hier so sehr stark und extrem ausgedrückt, aber das wird deutlich, finde ich, dass es hier um mehr geht, wie in Anführungszeichen nur um sündiges Verhalten. Ich glaube, dass das, was Jesus hier anprangert, fast gefährlicher ist, wie in Sünde zu fallen. Weil in Sünde fallen bedeutet, ich weiß, dass etwas falsch ist und ich handle trotzdem danach, weil es mir gerade gefällt oder weil meine Triebe mich hintreiben oder warum auch immer. Aber ich merke es und wenn ich es erkenne, kann ich umkehren und eben anders handeln. Aber hier geht es eigentlich um ein tieferes Problem, um ein Absterben innerlich, weil mein Herz kalt wird, mein Herz wird hart, mein Herz wird religiös, mein Herz wird gesetzlich unter Umständen und lebt nach außen eine Schale und eine Maske, die nach außen fromm und gut aussieht, aber innerlich bin ich abgestorben und habe keine Beziehung zu Gott. Das ist viel gefährlicher. Wenn ihr an die Evangelien denkt, dann ist sehr auffällig, dass Jesus mit Sündern sehr viel barmherziger umgegangen ist wie mit den Pharisäern. Die Menschengruppe, die er am meisten kritisiert hat und die er am härtesten angegangen war, das waren die Pharisäer, die nach außen hin lebendig, fromm und gut waren, aber innen, wie er sagt, ja, tote Gräber, Schlangenbrut. Und der Sünder, der Zöllner, mit denen hat er gegessen. Warum? Da gab es Hoffnung für Umkehr. Bei einem toten Herz ist wenig Hoffnung für Umkehr. Und deswegen ist diese Gemeinde eigentlich extrem gefährdet, ihr Heil zu verlieren. Und deswegen geht es auch um das Heil. Es geht darum, dass der Name ausgelöscht wird oder eben nicht. Letztendlich ruft Gott hier zur Erweckung auf. Oder Jesus ruft hier zur Erweckung auf. Es geht um eine Gemeinde, die erweckt werden muss. Erweckt zurück zum Leben, zu einem Leben mit Gott und weg von der Frömmigkeit, die eben nur nach äußerem Schein sucht. Ich finde, diese Gemeinde hat sehr viel Herausforderung auch für uns heute. Vielleicht sogar mehr noch für unsere großen Kirchen, die eben lange Traditionen haben, wo viel Liturgie und viel Ritus entstanden ist und da würden wir sofort auch Dinge erkennen, aber ich möchte auch ein wenig auf die Freikirchen, auf die Kirchen hindeuten, die von sich denken, dass sie erweckter sind als vielleicht die Landeskirchen, weil jede Gemeinde entwickelt für sich Riten und Liturgien und Mechanismen, die für die Gemeindemitglieder und für die Menschen, die sich zu dieser Bewegung oder Gemeinde zählen, als gesund und als lebendig erscheinen. Aber das alles kann von außen so lebendig und so fromm erscheinen, wie es will, wenn das Herz nicht drin ist, wenn es nur zu einem äußeren Ritus wird und mein Herz eben keine Beziehung zu Gott hat, dann kann auch ein Lobpreis mit erhobenen Händen ein reiner Ritus sein, ohne dass ich Gott begegne. Und vielleicht ein Kirchenlied in einer Kirche mit Orgelmusik ist vielleicht viel tiefer und viel näher an Gottes Herz dran, wie ein scheinbar gesalbte Lobpreiszeit, wo ich ja nach außen hin ganz nah an Gott bin. Ihr versteht, was ich meine. Ich will weder das eine noch das andere kritisieren. Ich will nur deutlich machen, es geht hier nicht nur um irgendwelche deutlichen Riten, wie wir sie vielleicht in der Landeskirche, katholischen Landeskirche oder evangelischen kennen, auch Freikirchen stehen in der Gefahr, innerlich abzusterben, weil das Entscheidende sind nicht die Riten und nicht die Liturgien, sondern entscheidend ist das Herz, mit welchem Herz ich die Dinge tue und mit welchem Herz ich Gott begegne. Und by the way, ich habe in meinem Studium eine Vorlesung über Seelsorge gemacht. Und da hat der Professor mir gesagt damals, und das ging mir tief, Liturgie kann Seelsorge sein. Manche Menschen sind so in ihrer Seele unruhig und ja, depressiv oder was auch immer, dass sie gerne in eine Kirche gehen, wo sie genau wissen, was passiert, wo die Liturgie ihnen Ruhe gibt. Warum? Ich muss mir nicht überlegen, was kommt als nächstes, was muss ich tun, was darf ich nicht, sondern ich hocke einfach da. Ich weiß, wann ich aufstehen muss, wann ich wieder hinsetzen soll. Ich weiß, welche Gebete ich bete und welche ich nicht. Ich höre mir die Lieder an, die sehr kontemplativ sind oder wie auch immer, und ich muss nicht mitsingen, ich kann sie einfach hören. Das kann eine Seele sehr viel mehr heilen und zur Ruhe bringen, wie vielleicht ein Gottesdienst in einer jungen, dynamischen, lebendigen Gemeinde, wo eine Band Lobpreis spielt und man nicht genau weiß, was jetzt passiert. Deswegen, wie gesagt, es kommt immer aufs Herz drauf an und nicht auf die äußere Form. Das Herz ist das Entscheidende. Und deswegen, die Form ist nur ein Ausdruck des Herzens. Und Sardes hat offensichtlich in diesem Sinne die Form verehrt und darauf geschaut und nicht auf das Herz. Und das möchte ich euch mitgeben, für auch mir selber, immer wieder neu zu überlegen, was tue ich und warum und wozu tue ich es? Und ist mein Herz noch bei Gott und bei Jesus? Und wenn nicht, muss ich gucken, dass mein Herz sich wieder weich macht und öffnet für die Beziehung mit Jesus und auf ihn hört und hört, was er zu sagen hat und mich einfach nach ihm ausstrecken und Zeit mit ihm zu verbringen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Beziehung wird aufgrund von Zeit gebildet. Und Zeit, die ich offen gestalte und wo er, Jesus, auch reden darf. Und dazu lade ich euch ein, dazu lade ich mich ein, das neu und immer wieder neu zu entwickeln und auszubauen. Und damit segne ich euch und wünsche euch eine gute Restwoche. Euer Martin.